Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Heute mit einem, wie immer, besonderen Gast. Wer ist da? Wer bist du?
Guten Tag, ich bin der Ben.
Hi Ben. Und mein Name ist Markus, Gründer von Fitbikes. Und wir versuchen bei diesem Podcast etwas Neues. Und zwar werden wir versuchen, einen Podcast zu machen für die Fitbikes. Auf Fahrradkontext sozusagen. Oder Fitbikes-Contest. Und wir werden auch versuchen, denselben Podcast auf Mission Lucky Hero zu machen, auf eher unternehmerischem Kontext. Und, ob das noch nicht reicht, haben wir auch noch hier drei Kameras und den Jens hier mit im Raum, sodass wir diesen Inhalt auch noch mehrfach verwenden. Von daher werden wir mal sehen, was wir dann. Das ist ein Experiment, könnte man sagen.
Sehr gut.
Genau. Cool. Ja, also erstmal schön, dass du dich hier reintraust in unser neues Podcast-Studio. Um unsere Zuschauer jetzt ein bisschen abzuholen, wer du bist, magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen.
Yes, sehr gerne. Also ich bin Ben, ich bin als Regional Marketing Manager bei Fitbikes angestellt. Das heißt, so wie der Name eigentlich schon sagt, im Marketing-Team angesiedelt. Und da bin ich so ein bisschen dafür da, ich bin dafür da, die Standorte von Fitbikes quasi ein bisschen besser abzuholen und so als Schnittstelle dann quasi in die Zentrale zu agieren.
Ja. Okay, und was hast du vorher gemacht?
Vorher.
Also ich meine, die Zeit beginnt ja erst, wenn man bei Fitbikes arbeitet, schon klar, ja. Aber
jetzt geht's Leben erst los.
Genau, aber vorher hast du ja vielleicht auch irgendwas gemacht.
Ich habe angewandte Medien studiert in Frankfurt. Und bin dann, also ich habe Bachelor dann abgegeben, dann war erstmal Lockdown überall und habe dann in einem Startup in Mainz angefangen im Performance-Marketing, weil ich habe mir so ein bisschen über einen Google-Skillshop einfach so die Basics angeeignet und bin darüber, wie gesagt, dann erstmal an ein Praktikum gekommen, die haben mich dann auch als Werkstudent übernommen, das war so die erste Erfahrung im Berufsalltag quasi. Und von dort bin ich dann weiter zur Deutschen Sportmarketing, ist so die Tochterfirma die Marketingagentur vom Deutschen Olympischen Sportbund. Da war ich auch im Marketing tätig als Projektmanager, im sogenannten Kampagnenbüro haben wir das immer genannt. Da haben wir halt einfach Marketingkampagnen für den Breitensport in Deutschland gemacht. Und letztes Jahr bei den Olympischen Spielen durfte ich auch noch mit agieren, was echt ganz cool war. Vor Ort zu sein und das alles so ein bisschen hautnah wirklich mitzuerleben. Und dann bin ich nach München hingezogen und jetzt bin ich hier.
Tatsache. Wie war das bei Olympischen Spielen? Du konntest ein bisschen abholen. Wie war das Feeling da?
Ja, ist schon sehr geil. Insgesamt, ich bin eigentlich ursprünglich Heimatsportart ist Fußball und ich finde, das kannst du nicht so richtig vergleichen, wenn man jetzt ins Fußballstadion geht, weil da ist alles so. Da steht irgendwie zu viel dieser Finanzaspekt und das Werben einfach im Vordergrund. Und bei den Olympischen Spielen hatte ich mehr den Eindruck, dass es von allen Seiten, also von Fans, Sportlern und nennt man die Aktionäre?
Keine Ahnung.
Ja, die anderen Leute, die halt dabei sind, da geht es wirklich um den Sport, finde ich. Und das ist eine coole Stimmung einfach insgesamt. Ich habe keine schlechten Erfahrungen dort echt gemacht. Es waren alle Leute super offen, super aufgeschlossen. Und auch die Stimmung vor Ort bei dem Wettkampf an sich ist super respektvoll. Also bei den gegnerischen Teams untereinander, aber auch von den Fans, da gibt es null irgendwelche Ausschreitungen oder sonst was, sondern es ist wie eine große Party einfach. Ja, es hat echt Spaß gemacht.
Und was hast du dann da gemacht vor Ort?
Ich war ursprünglich, sollte ich nur dahin, um quasi beim Aufbau mitzuwirken, ein Wochenende. Und dann hieß es, hier ist Not am Mann, kannst ein bisschen länger bleiben. Und dann war ich 2 Monate da.
Kleiner Change.
Erstmal Olympische Spiele und dann bei den Paralympischen Spielen nochmal. Kurze Pause war dazwischen. Und da war ich bei der Akkreditierung im Endeffekt. Also es gab das Deutsche Haus, das ist so der Hospitality-Bereich fürs Team D, was die Deutsche Sportmarketing organisiert hat. Und da war ich eben dafür zuständig zu kontrollieren, wer ins Deutsche Haus darf, Gästelisten zu pflegen, diesen ganzen Einlassprozess zu koordinieren. Das war die Hauptaufgabe.
Und hast du ja auch viel zu tun gehabt mit den Sportlern und den Leuten, die da zu sagen sind, oder?
Eher weniger, ehrlicherweise. Ich war eigentlich im Hintergrund. Es gab vorne quasi die Theke, so musst du dir das vorstellen. Das ist die Anlaufstelle, da sind alle Leute hingekommen, haben sich dann ihr Badge abgeholt, damit sie rein dürfen. Und nur, ich war wie so ein Trouble-Counter im Endeffekt. Ne? Wenn jetzt irgendjemand nicht auf der Gästeliste stand oder so, dann musste ich
halt. Dann kamst du und hast ihn sozusagen rausgeworfen.
Nee, dann musste ich halt intern kontrollieren, wer ist die Person, darf die Person wirklich rein. Das war so der Hauptjob.
Ja. Okay. Also so eine Art geheimer Türsteher.
Ja, genau. Ja. Aber freundlicher.
Okay. Wunderbar. Lass uns noch ein bisschen zurückgehen. Du hast ja irgendwann studiert. Was war denn die Motivation, diesen Studiengang zu wählen? Also ich meine, jeder hat ja mal so verschiedene Wege im Leben, wo man sich für irgendwas entscheidet. Und ja. Gab es da für dich eine besondere Motivation oder gab es nichts anderes? Oder was war denn so der...
Beides ein bisschen. ich wollte immer irgendwie im Fußball arbeiten früher. Und dann gab es dieses Studium, also wie gesagt, angewandte Medien, aber der Fokus war schon sehr stark auf Sport, Event und Medienmanagement. Und dann dachte ich, das wäre der einfachste Weg, irgendwie in die Sport- oder in die Fußballbranche zu kommen, indem ich Sportmanagement studiere. Ist relativ naheliegend, glaube ich. Genau, und dann habe ich das gemacht und ich wollte auch im ersten Semester wirklich eigentlich nichts anderes machen, außer alles, was mit Sport zu tun hat. Also sowas wie Sponsoring und so fand ich super interessant. BWL fand ich totlangweilig.
Komisch, kann ich gar nicht nachvollziehen.
Finde ich immer noch. Aber, aber während dem Studium kam dann auch so das Marketing-Thema. Und es wurde immer präsenter. Und da habe ich dann wirklich auch nochmal so eine zweite Leidenschaft quasi für entwickelt. Also es ist jetzt nicht nur noch Sport, sondern dann ist es auch noch Marketing gewesen, was mich wirklich motiviert hat in dem Studium. Genau. Das, und deswegen, also es war relativ früh schon klar, dass ich in Sport will und dann bin ich einfach während dem Studium so ein bisschen mehr in Marketing allgemein abgebogen.
Du hast jetzt öfter mal von Sport gesprochen. Machst du auch dann privat viel Sport?
Ja, habe ich früher sehr viel auf jeden Fall. Ich habe Fußball gespielt, Klassiker, und dann habe ich noch Gerätouren gemacht, auch circa 7 Jahre. Das beides parallel auch, so mit 15, 16, 17, so in dem Zeitraum. Es wurde dann irgendwann ein bisschen viel mit Abitur, Studium und so. Und dann habe ich erstmal nur noch geturnt. War da dann auch nochmal, ich glaube, 2 Jahre Trainer. Genau. Und jetzt mittlerweile probiere ich super viel einfach aus. Also ich mache zu Hause gerne Workouts, ich gehe gerne joggen. Ich gehe aber auch immer noch gern Fußball spielen, Badminton, Darts. Das ist irgendwie alles Mögliche, ja.
Aber Fußball, so spielst du nicht mehr in der Mannschaft oder so?
Nee, nicht mehr aktiv, nee. Aber ich gehe noch ins Stadion.
Kein Geheimnis verraten, ich habe auch mal geturnt.
Ja? Stark. Ja.
Es ist 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 Jahre her. Aber ich habe mal, glaube ich, 2, 3 Jahre als sehr, sehr kleiner Markus war ich mal Turnen gemacht. Nice.
Ja, geile Sportart eigentlich, ne? Also ich finde, was für eine Körperspannung man da durchs Turnen bekommt.
Ich kann es dir ehrlicherweise nicht mehr genau sagen. Nee. Ich weiß, dass ich es gemacht habe vor Judo, vor Karate. Da war ich aber, das war alles unter 10 Jahre alt sozusagen. Und ich finde es auch nur unheimlich wichtig, dass du halt irgendwas machst, weil was du im jungen Jahren machst, merkst du halt später auf jeden Fall. Ne?
Also ja, das, absolut. Ich finde, durch den Sport kommt halt auch allein diese Disziplin so ein bisschen. Was glaube ich, vielen fehlt, die ehrlicherweise keinen Sport machen. Und durch den Mannschaftssport kommt auch so ein sozialer Faktor, den du einfach organisch lernst wahrscheinlich. Also ich finde Sport im Allgemeinen schon sehr, sehr wichtig.
Ja. Okay, das war eine Folge, ein Thema für eine andere Folge vielleicht. Ja. Aber lass uns doch mal kurz einen Switch zurückmachen. Also wir haben jetzt hier Zuhörer, die der Business-Content interessiert und sozusagen Zuhörer, die aber nur interessiert, was Fitbikes eigentlich so macht. Was war jetzt deine Motivation, bei Fitbikes anzufangen und vielleicht auch, ob du, was ist die Motivation? Also du bist nach München gezogen.
Ja.
Alle haben dich abgelehnt, ein Feedback sich genommen. Nee, also oder gab es irgendeine Motivation, bei uns anzufangen?
Also als ich mich beworben habe, konnte ich mit Feedbacks noch nie so viel anfangen, ehrlicherweise. Aber dann kam in den Gesprächen sehr, sehr schnell raus, dass das Know-how hier erstens sehr hoch ist. Das Konzept an sich gefällt mir super gut. Da konnte ich am Anfang auch nicht viel mit anfangen, weil ich wusste nichts von diesem Lizenzsystem. Ich wusste nicht, wie die Standorte, in welcher Verbindung das alles steht. Aber dann habe ich mit Mike und Johannes ein Bewerbungsgespräch gehabt und sind wir irgendwie schon während dem Gespräch super tief ins Detail gegangen und haben dann gefühlt schon Marketingkampagnen entwickelt, also in der Theorie. Und das hat mich einfach sehr begeistert, ehrlicherweise, wie schnell man dann auch konkret wird. also nicht, es wurde halt nicht so viel darum geredet, so um die Rahmenbedingungen und sonst was, sondern mehr, wo wollen wir hin, was ist das Ziel und wie erreichen wir das? Also auch wirklich konkret, wie können wir das erreichen? Das hat mich sehr begeistert, weil ich bin schon auch, glaube ich, eher der Typ, der lieber ein, zwei Mal lieber ausprobiert, anstatt 20 Minuten oder 20 Mal darüber nachzudenken und es dann doch falsch zu machen vielleicht. Genau, also lieber so ein bisschen aus Fehlern lernen. Ich glaube, das ist meine Devise. Und was mich dann auch noch wirklich überzeugt hat, ist, dass die Marketingstrategie so definiert war. Also Mike konnte mir ganz klar sagen, wie was gemacht wird und was der Plan ist. Und da, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange im Berufsleben aktiv. Und da brauche ich auch, glaube ich, immer noch so einen roten Faden, an dem ich mich langhangeln kann. Und da ist es hier einfach die perfekte Station, um mich selbst weiterzuentwickeln, aber auch, um quasi Fitbikes so ein bisschen beeinflussen zu können. Weil ich habe schon noch das Gefühl von Anfang an gehabt, dass ich auch Verantwortung bekommen soll auch. Und dass mir da aber auch Vertrauen entgegengeworfen wird. Ne? Also, dass es jetzt nicht so Micromanaging ist, sondern ja, dass ich einfach erstmal ausprobieren kann. Und dann gucken wir, schauen wir, was wird.
Was wird? Ja.
Stark, danke.
Ja, im Endeffekt ist Fitbike so groß geworden. Ne? Also, vor sie sitzen zwar Mechaniker, Fahrradtechnik. Und wir, also ich sage immer ganz gerne, wir waren naiv und motiviert genug, um einfach viele Sachen in kurzer Zeit auszuprobieren. Und zum Glück haben ein paar Sachen einfach gut funktioniert. Ja. Ja. Und das hat uns nach und nach immer weiter nach vorne gebracht. Und wir sind ja auch in einer Zeit oder auch in einer Branche, wo jetzt nicht der Weg vorgegeben ist, sondern du musst einfach irgendjemandem was Neues überlegen, du musst hier und da mit dem Tellerrand drüber schauen und dann musst du einfach testen. Und ob es funktioniert oder nicht funktioniert, weißt du halt danach. Ja. Und diese Logik, dieses Mindset, das würde ich gerne versuchen, so lang wie möglich hier zu halten. Ein bisschen so nach dem Amazon-Beispiel, so Everybody Day Zero, so nach dem Motto, ja, dass wir einfach versuchen, nicht in so ein großer, starres Konstrukt zu werden und dann machst du irgendwas, was wir immer schon so gemacht haben, das wäre für mich der Graus. Also wenn jemand das erste Mal zu mir sagen würde, nee, das machen wir nicht, was haben wir immer schon so gemacht.
Ich glaub, das ist ein ganz schlimmer Satz.
Da würde ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, mal gucken, dass das Büro hier niedrig ist. Das, glaube ich, wird gar nicht gehen. Also, genau.
Ja, aber ich bin da ganz bei dir. Und gerade auch im Marketing finde ich das ganz schlimm. Weil ich finde, so die Medienwelt entwickelt sich super schnell. Gerade auch in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren wahrscheinlich. Mit Google Ads, Meta Ads, alles Mögliche. Du kannst alles digitalisieren mittlerweile. Und wenn du da dann sagst, nee, wir haben schon immer nur Werbung über Zeitungen gemacht, da kommst du nicht mehr weit. Erstens ist der Preis relativ hoch, den du da zahlst und zweitens ist es null messbar. Und da gibt es deutlich innovativere Wege, sowas umzusetzen. Ich, genau deswegen ist es halt auch, es ist krass, wie digital Fitbikes denkt, weil ich glaube, das kennen viele andere Fahrradgeschäfte in Deutschland auch noch nicht, dass es da andere Wege gibt, die so ein bisschen abseits von den klassischen Marketingwegen sind.
Ja, was heißt für dich digital denken? Also ich sage dir im Hintergrund, warum ich die Frage stelle.
Ja.
Wenn ich mit Kollegen spreche, sagen viele, ja, sie sind ja schon voll digitalisiert und sie machen ja schon alles. Mhm. Aber was würde jetzt für dich bedeuten, digital zu denken?
Digital zu denken ist für mich im Marketing-Kontext auf jeden Fall, dass du flexibel bist in der Aussteuerung deiner Werbemittel. Also nicht nur jetzt von dem Format, also nicht nur Videos, sondern auch, dass du es anpassen kannst. Du kannst über Google Ads innerhalb von Sekunden deine Werbeanzeigen ändern. Dass du zeitlich unabhängig bist, räumlich unabhängig bist. Das heißt, du kannst es zentral steuern. Und auch budgetär unabhängig bist. Ich glaube, das sind alles so Aspekte, die durch dieses digitale Marketing einhergehen. Und was aber auch super wichtig ist, einfach um genau diese Messbarkeit und auch, aber auch um Prognosen einfach erstellen zu können. Ne? Ja, ich glaube, das ist so der Hauptaspekt.
Okay, wunderbar. Jetzt hast du gesagt, du bist erst kurze Zeit hier und noch kurz im Berufsleben, aber wir haben von dem Lizenzsystem gesprochen. Also sprich Fahrradgeschäfte, die selbstständig sind, unabhängig sind, aber trotzdem zusammenarbeiten, das ist ja die Idee, das Ding. Was ist jetzt das etwas daran, was du für dich da mitgenommen hast, wo du jetzt sagst, das findest du daran so miterlebenswert, sag ich mal. Ich weiß jetzt gar nicht, also ich bin nicht objektiv, ne? Also klar, alles geil, aber Aber was ist jetzt für dich so der Punkt, wo du sagst, deswegen findest du es so spannend? Oder?
Weil es sehr individuell ist. Also ich mache das jetzt, ich mache nicht nur eine Werbekampagne, eine Kampagne für alle Standorte, sondern jeder Standort ist einfach individuell. Allein schon von den Räumlichkeiten, aber auch von den Persönlichkeiten im Fahrradgeschäft und auch von den Aktionen, vom Angebot. Alles ist eigentlich individuell an den Geschäften. Und dadurch kommt super viel Abwechslung einfach in meinen Joballtag. Ne? Also ich, der eine will halt, macht ein Testival in der Woche und am gleichen Tag rede ich aber noch mit jemand anderem, der einen Räumungsverkauf macht, weil er das Geschäft umbaut. Und dann weiß ich schon, okay, am nächsten Tag kommt die Person wieder auf mich zu und sagt, hey, wir bräuchten ein neues, neues Design für den Laden. Oder das eine Geschäft nimmt jetzt die, die Marke in dem Bestand auf, dann muss ich da auch wieder agieren, ne, und umstellen. Ja, und das macht einfach Spaß. Es ist viel Abwechslung.
Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen? Weil es gibt ja vielleicht einen oder anderen Fahrradladen, der sich interessiert dafür, mit uns zusammenzuarbeiten. Und der würde sozusagen jetzt einzeln mitbekommen, wie potenziell für ihn ein Stück weit Marketing gemacht wird.
Also wir müssen schon gucken, und was wir ja jetzt auch machen mit den organischen Videos, dass wir das Thema Local Hero, passt ganz gut zu dem Podcast, dass wir das einfach in den Vordergrund bringen. Und bei uns ist es ja nicht so, dass wir jemanden unsere Marketingstrategie aufzwingen und sagen, du musst jetzt das und das machen, sondern wir können Personen natürlich in eine gewisse Richtung, wie nennt man das, drücken?
Lenken.
Lenken, genau, danke. Aber es ist trotzdem noch immer dieses Individuelle. Ja, also wenn jetzt ein Geschäft zu uns kommt und sagt, hey, wir sind absolute Experten auf dem Thema Rennrad und Gravel, dann werden wir unsere Marketingmaßnahmen darauf ausrichten. Also zum einen auf die Zielgruppe, aber auch auf das Geschäft an sich. Ne? Und wenn das Geschäft schon sich einen Namen damit gemacht hat, dann müssten wir da nicht zwingend alles ändern, sondern einfach das Bestehende nehmen und optimieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Hey, wir könnten eigentlich, Jens, wir könnten eigentlich in Zukunft mit allen neuen Mitarbeitern regelmäßig Podcasts führen. Das ist wie eine Art Onboarding.
Ja, das dachte ich mir auch schon, bevor wir hier ins Gespräch gehen. Ich dachte, das ist nochmal ein Bewerbungsgespräch.
Das war cool. Ja, den nächsten Podcast machen wir in der Tat dann auch mit einer neuen Person hier.
Sonja.
Mit Sonja können wir auch einen Podcast machen, mit Jens können wir einen Podcast machen, mit Malicia, die jetzt bald kommt, können wir einen Podcast machen, ja. Mit Tim können wir einen Podcast machen. Und dann gucke ich mal, ob ihr alle das hier auch verstanden habt.
Habe ich es verstanden?
Sind wir so noch nicht ganz am Ende. Jetzt muss man sich ja die Frage stellen, wenn man jetzt zuhört, sowohl als Kunde als auch als potenzieller kooperierender Fahrradladen, warum ist es dann wichtig, dass der Laden auch das Fitbikes-Branding mit führt? Weil jetzt hast du es ja gesagt, wir machen ja individuelle Kampagnen, wir gehen auf die Zielgruppe vor Ort drauf ein, wir gehen auf die Kundschaft drauf ein. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja überhaupt nicht notwendig, dass da Fitbikes in irgendeiner Form mit auftaucht. Aber was ist denn da der Gedanke oder Weg für uns gerade?
Ich würde sagen, mit Fitbikes kommt auch so ein gewisses Qualitätsversprechen, was du natürlich auch übers Logo transportieren kannst. Und ja, ich würde sagen, Qualitätsversprechen, wenn ich es kurz fassen könnte.
Ja. Das Qualitätsversprechen kommt ja erst dadurch zustande, wenn du, sagen jetzt als Kunde, über Fitbikes recherchierst und dann darüber mehr Kontext findet. Mhm. Das wäre jetzt meine Antwort und vielleicht ist das auch jetzt ein cooles Onboarding-Gespräch, dass wenn wir jetzt halt für jeden einzelnen Fahrradladen separat Werbung machen würden, also angenommen, wir hätten jetzt einen Fahrradladen, der heißt, nee, wir können es ja auch mal mit dem Beispiel hier machen, also wir haben zum Beispiel jetzt halt Radsport Dasuber in Garching, wir haben Zweirad Weigang in Münster, wir könnten jetzt rein theoretisch für jeden ein eigenes Werbekonto aufmachen, wir könnten für jeden individuelle Werbung machen mit dem Namen jeweils.
Ja.
Dann hast du aber auch nur diesen Kontext. Wenn du jetzt als Zweirad Weigang ist ja Fitbikes Münster, der Dasi mit Radsport Dasuber ist ja Fitbikes Garching, ne? Mhm. Die führen das mit als Co-Brand. Und wenn du jetzt das als Co-Brand mitführst, dann hast du nochmal einen zweiten Kontextpart mit drin, den du als Kunde wahrnehmen kannst und sehen kannst und den du dich sozusagen auch mehr darüber findest. Weil jetzt hast du sozusagen nicht nur den einen Laden in Münster, sondern es sind schon zwei Läden jetzt in diesem Beispiel, die zusammenarbeiten. Mhm. Und du findest über Fitbikes jetzt einen YouTube-Kanal, du findest Instagram-Kanal, du findest Podcast-Interviews, du findest Zeitungsartikel. Also du hast einen viel, viel größeren Kontext, sodass der einzelne Laden davon jetzt wieder maximal profitiert. Ja? Und das ist der kleine, aber feine Unterschied, dass du nicht nur in der eigenen Suppe rumschwimmst, sag ich mal, sondern du nutzt sozusagen diesen Effekt der Gruppe und kannst darüber viel, viel mehr für den Laden, aber auch für den Kunden rausziehen. Ne? Weil ja auch der Laden profitiert davon.
Ja.
Und das hat auch wieder Vorteil für den Kunden oder für die Kunden, dass sie dann sozusagen einen besseren Service, besseren Support und so weiter findet in der Form.
Yes, absolut verstanden. Aber eine kurze Zwischenfrage. Warum muss dann das Logo im Laden hängen?
Das liegt an der Customer Journey, könnte man sagen, weil es gibt ja zwei Arten, wie es hier im Laden entdeckt werden kann. Einmal kann es ein Kunde sein, der den Laden unter Zwarad-Weigang kennengelernt hat und sagt, hey, zum Nachbarn, bitte geht da zum Zwarad-Weigang in Münster.
Ja.
Oder es kann sozusagen eine Fitbikes-Werbeanzeige, ein Fitbikes-Contact sein, wo man sieht, okay, der Zwarad-Weigang arbeitet mit Fitbikes, ist Fitbikes Münster und dann geht man da hin und dann sollte sich dort auch die Customer Journey wiederfinden. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ich finde jetzt halt Fitbikes und ich finde jetzt halt die Standortseite von Fitbikes und ich möchte jetzt auf Fitbikes Münster gehen und gehe zu dieser Adresse hin und da steht dann Zwarad-Weigang, was ich vorher noch gar nicht nirgendwo wahrgenommen habe, dann bin ich ja maximal verwirrt.
Absolut.
Und deswegen muss diese Journey sozusagen in alle Richtungen funktionieren und auch Richtung Zwarad-Weigang, aber auch Richtung Fitbikes sozusagen. Und dann ist auch dein Qualitätsversprechen passend, wenn ich dann darüber google und sozusagen die ganzen positiven Referenzen finde und worüber auftauchen wir fort, für was auf Fitbike steht, dann habe ich sozusagen auch dieses Qualitätsversprechen mit Zwarad-Weigang sozusagen gepaart, könnte man sagen.
Ja, absolut.
Es gibt so eine Frage, die dann häufig auftaucht, ist, wenn jetzt ein Laden missbaut. Das ist nämlich eine Angst gewesen, also es ist eine völlig berechtigte Angst, wenn jetzt sozusagen ein Laden missbaut im Ganzen. Dann kann es ja sich negativ zurückwerfen. Und das ist halt unsere Challenge als Headquarter, als Bindeglied zwischen all dem Ganzen, dass wir halt gucken, dass eben keiner missbaut. Und dass, wenn jemand missbaut, dass wir sozusagen dort als helfende Hand da sind. Ne? In der Form, um das dann auszugleichen. Tag heute sehen wir dieses Risiko halt super überschaubar an, weil am Ende des Tages ist es immer noch die einzelnen Läden dann, die dafür arbeiten. Aber genau da haben wir sozusagen dann dieses Qualitätsthema, dass wir auch dann dort reingrätschen.
Yes, verstanden.
Genau. Das war jetzt können wir in der Tat mal überlegen, ob wir sowas häufiger machen. Das war ganz cool. Ja, was hast du jetzt in den ersten Zeiten, seit
1.8. bin ich da.
So lang schon?
Mhm.
1,5 Monate.
Ja, siehst du mal.
Mei, oh mei. Was hast du jetzt mitgenommen sozusagen in dieser Zeit? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, schon die ersten Erkenntnisse oder irgendwas, was jetzt irgendwie, ja, also wie lange hast du Probezeit? Du bist auf jeden Fall noch da.
Warum sagst du noch?
Okay, jetzt sagen können, das ist jetzt zwar schön gewesen, aber ich gehe jetzt wieder zurück nach.
Nee, das wird nicht passieren. Was habe ich mitgenommen? Erstens passiert hier gerade sehr viel. Ich glaube, es sind viele Prozesse, die gerade parallel laufen bei Fitbikes.
Schon seit 10 Jahren so, ja.
Ja, aber für mich jetzt auch sehr, sehr viel. Es sind im Marketing viele Tools auch, die gerade, oder Prozesse, die umgestellt werden, die automatisiert werden, die verfeinert werden. Das heißt, es passiert super viel, um effizienter zu arbeiten. Und wir arbeiten auch schon sehr, sehr effizient, würde ich sagen. Und was ich noch mitgenommen habe, ist wirklich dieses Thema dass die Fahrradgeschäfte halt einfach unterschiedlich sind. Ja, es ist so, hat wahrscheinlich, wenn jetzt jemand an einen Fahrradladen denkt, hat der seinen Fahrradladen vor der Haustür irgendwie oder im Heimatort vor Augen und gefühlt ist jeder Radladen gleich, aber dem ist ja überhaupt nicht so. Und das ist auch was ich wirklich lernen musste und wahrscheinlich auch immer noch muss, dass du da auf die individuellen Ansprüche auch eingehen musst und auch damit Anforderungen wieder einhergehen an uns als Headquarter. Ja, das ist, glaube ich, so die größte Erkenntnis, die ich jetzt in den letzten 1,5 Monaten hier mitgenommen habe.
Das Spannende ist, also ich mache ja seit 2017, also fast schon 10 Jahre auch Unternehmensberatung für Fahrradgeschäfte. Ne? Und jeder sagt, also wirklich jeder, egal ob jetzt der Laden groß, klein, viel Umsatz, wenig Umsatz ist, sagt immer, bei mir sind die Kunden immer anders. Also anders. Bei mir ist immer anders. Also,
ach so.
Ja, also bei mir klappt das nicht. Bei mir ist es immer anders.
Ja.
Einer der Themen war auch, als wir angefangen haben, sozusagen mit YouTube und mit Terminen ausmachen und so fort, dann war von allen, also wirklich anstandslos, wirklich war die Aussage, ja, das klappt ja nur München.
Weil es eine Großstadt ist oder einfach?
Weil goldene Porsches fahren, weil ich weiß nicht, weil Herr München irgendwie so einen Ruf hat. Ich weiß nicht, es klappt ja nur München.
Ja, okay. Hätte ich so jetzt gar nicht gedacht, ehrlicherweise.
Echt?
Ja.
Dass in München nicht klappt? Oder
dass die Reaktion kommt. Dass die Leute denken, dass es nur in München klappt. Also ich sehe den Hintergrund da ehrlicherweise nicht, aber ich war auch noch nie auf der anderen Seite. Also ich komme ja nur aus dem Marketing, wenn du so willst. Ich habe jetzt noch nicht in einem Fahrradgeschäft gearbeitet. Vielleicht ist da die Denkweise auch einfach so ein bisschen, ist natürlich eine andere Perspektive.
Na, im Endeffekt ist es ja eigentlich super logisch. Also für all diejenigen, die jetzt zuhören aus Feedbacks-Kontext und die sich für den Fahrrad interessieren, wenn jetzt jemand ein Fahrrad kauft, das ist ja im Vergleich zu früher kein Gegenstand mehr, der irgendwie 300 Euro kostet, sondern wenn du jetzt ein E-Bike aussuchst, dann bist du irgendwie bei 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Und ich finde einfach, der Anspruch sollte aber da sein, dass dann diese Person, die sich jetzt für so eine Investition tätigt, dann auch mit jemand darüber einfach mit Zeit sprechen kann. Und das war ja damals die Intention, einen Termin auszumachen, dass du nicht irgendwie, also als Verkäufer, ich habe ja teilweise Beratungsgespräche geführt, da habe ich 3, 4, 5 Leute auf einmal beraten. Und ich habe mich echt bemüht. Aber du hast einfach, dann springst du hin und her und dann vergisst du da wieder was, dann verwechselst du es wieder und so weiter Form.
Ja.
Und du versuchst es irgendwie allen recht zu machen, aber so wirklich entspannt ist es nicht. Ja, und deswegen haben wir irgendwann angefangen, Termine einzuführen. Und dann haben alle gesagt, ja, das funktioniert eh nicht. Dann haben wir es auch in anderen Städten eingeführt. Bei anderen Läden hat es dann auch irgendwie funktioniert. Bei Corona hat es bei jedem funktioniert. Komischerweise haben viele Fahrgeschäfte jetzt wieder aufgehört mit Terminen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber das ist sozusagen Fahrradladen-Business, ja.
Ja, absolut. Gab es da einen Schlüsselmoment, wo du quasi gesagt hast, okay, nee, wir müssen uns jetzt auf einen Kunden fokussieren, weil du meinst ja eben, du hast 4 Beratungen gleichzeitig gehabt. Gab es da einen prägnanten Moment?
Ja, mein Problem war halt immer, dass mein Tag hat immer gleich angefangen. Ich habe sozusagen morgens aufgewacht und mein erster Blick war immer aus dem Fenster raus. Und wenn das Wetter so war wie heute, dann hätte ich eigentlich noch mal ein bisschen liegen bleiben können, weil es war klar, dass da nicht so viele Leute in den Laden reinkommen. Mhm. Und wenn das Wetter schön war, dann war klar, heute wird es voll. Und dann bin ich in den Laden gefahren, habe den Laden sozusagen vorbereitet und habe irgendwann um 10 Uhr dann die Tür aufgesperrt. Da war meistens dann relativ viel schon sofort los. Und irgendwann um 12 war dann irgendwie so nichts mehr los. Dann war Mittagspause so bis um 3 und dann war wieder brutal viel los bis um 18, 19 Uhr, weil wir offen hatten, weil dann irgendwie alle auf einmal lang kamen. Das war immer aber komplett random. Also da hattest du dann Leute vor dir, die waren irgendwie 1,80 Meter groß und hatten die und die Idee und der andere hatte 1,40 Meter groß und hatte eine andere. Und du musst dich jedes Mal, warst du komplett, musst dich neu drauf einstellen, dass eine Person sagen, was von dir wollte. Und irgendwann war da mein Anspruch, wie kann ich das denn so machen, dass es für alle Beteiligten stressfreier ist. Also wenn jemand 1,90 Meter groß ist und 150 Kilo wiegt, hilft es mir, wenn ich es vorher weiß. Weil dann kann ich vorher gucken, was ist lieferbar, was habe ich für Fahrräder, habe ich überhaupt irgendwas da, als wenn er reinkommt und ich dann in dem Moment sozusagen irgendwie eine Lösung aus den Fingern raussaugen muss. Und da gab es so ein paar Schlüsselmomente, wo ich mir gesagt hätte, das kriege ich nicht mehr so gebacken. Auch wenn du eben Fahrräder verkaufst, die eben nicht nur 2 Euro kosten, sondern halt 3.000, 4.000, 5.000 Euro.
Ja, definitiv. Und du hast eben auch schon gesagt, das ist für alle Seiten besser. Also ich finde es auch für den potenziellen Käufer, es macht dir einen deutlich professionelleren Eindruck, wenn du dich davor schon als Verkäufer informierst, ne? Und dann kommt die Person in den Laden rein und wird dir quasi direkt abgeholt und sagt, hey, das und das haben wir ja schon besprochen, ich weiß ungefähr, was du möchtest, was sind die Anforderungen.
Ja, wobei es auch Personen gibt, aber es ist eine sehr kleine Anzahl, die keinen Termin ausmachen möchte und lieber spontan in den Laden reinkommt, aber dann teilweise die Erfahrung hat, dass dann niemand Zeit hat. Und das funktioniert irgendwie nicht so wirklich, weil du kannst ja nicht irgendwie 10 Personen bereithalten, die dann sofort loslaufen, wenn einer Laden betritt. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Ja? Deswegen ist das Termin in meinen Augen der beste Kompromiss sozusagen daraus.
Ja, also ich bin ein absoluter Fan davon, muss ich sagen. Vor allem, dass du es halt auch einfach online reservieren kannst. Die Hürde ist so klein, sich einen Termin auszumachen. Und dann gibt es ein kurzes Telefonat, du kommst in den Laden rein und alle wissen Bescheid. Oder zumindest alle, die
relevant sind.
Ja.
Wenn du jetzt halt so die nächsten 2, 3, 4, 5 Monate, Jahre, ne, also vorausschaust, was hast du jetzt halt so für dich jetzt vor bei Fitbikes? Hast du irgendwas, wo du jetzt halt gerne dich hinarbeiten möchtest oder wo du ein Ziel hast, für dich gesetzt hast? Jetzt kommen wir schon voll Richtung also Feedbackgespräch.
Ja. Ein konkretes Ziel ist jetzt eine fiese Frage, ehrlicherweise habe ich nicht, habe ich so nicht definiert. Aber das liegt auch daran, dass ich diesen Weg primär erstmal mitgehen möchte und möglichst viel aber auch gestalten, mitgestalten mag. Ne? Ich glaube, in meiner Rolle ist das auch sehr, sehr wichtig, weil ich werde mittel- bis langfristig, je mehr Standorte dazukommen, dann auch immer präsenter sein bei verschiedenen Standorten. Oder bei allen Standorten, aber es wird einfach, es wird anders verteilt. Und da will ich dann auch quasi als positives Beispiel und repräsentativ fürs Headquarter vorangehen können. Ja, und da eben diese Professionalität weiterhin ausstrahlen und aber auch vermitteln können. Genau.
Okay. Ja, es ist also spannend, weil wir auch gerade im Marketing schon viele Dinge neu angeschoben haben, sag ich mal. Das Spannende am Marketing ist ja, du kannst jetzt nicht jahrelang das Gleiche machen.
Ja.
Also auch wenn es Beispiele gibt von anderen Geschäften, die jahrelang das Gleiche machen, aber du musst dich ja immer wieder auf die verschiedenen Marktkonstellationen einstellen. Und die Schwierigkeit beim Marketing ist ja auch, dass du nichts versprechen kannst. Also du machst irgendwas und mal funktioniert es mal so, mal funktioniert es so. Das ist in mehreren Standorten super wertvoll, weil du halt die Erfahrung sammelst von allen Gegebenheiten. Aber trotz aller Erfahrung kannst du jetzt eine Aktion 10-mal machen und beim 11. Mal klappt sie trotzdem nicht mehr. Das ist das, was echt die Schwierigkeit im Marketing ist.
Ja, absolut. Aber also es lässt sich nicht ganz vermeiden einfach. Aber wir sammeln ja tagtäglich Erfahrungswerte. Und ich finde, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch schon ganz gute Prognosen geben können. Dafür haben wir einfach die Expertise im Team. Und klar, wir probieren auch verschiedene Medien aus. Gerade aktuell suchen wir ja auch verschiedene Media-Anbieter, wo wir quasi neue Formate einfach streuen können. Natürlich kann sowas auch mal schief gehen, aber da bin ich selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir im Team das auch im Vorhinein schon gut einschätzen können und dass wir auch nichts empfehlen werden, wovon wir nicht selbst überzeugt sind.
Gibt es irgendwas, was du erlebt hast in den letzten 1,5 Monaten, was dich total überrascht hat, sowohl im Positiven wie auch im Negativen? Also wir können ja auch gerne Dinge ansprechen, die jetzt halt nicht so gelaufen sind. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, krass, hätte ich nicht gedacht. Also positiv wie negativ?
Ich glaube, der Umsatz insgesamt hat mich wirklich überrascht. Mit was für einem Budget wir, wenn wir auf die ganze Gruppe quasi jetzt eingehen, was für ein Budget da quasi jeden Monat übers Marketing auch läuft. Natürlich ist es immer einzeln verteilt und auch sehr, sehr individuell wieder, wie viel Budget pro Standort ausgegeben wird und oder eingeplant wird. Aber ich glaube, das hat mich schon am Anfang schon beeindruckt, was da quasi alles möglich ist.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Also wir haben angeschlossene Fahrradgeschäfte und wir als Fitbikes Headquarter sozusagen treten wie eine Performance-Marketing-Agentur auf, die dann für die Standorte Werbeanzeigen macht. Und von den Standorten bekommen wir dafür Werbebudget. Ja, also weil das ja wie normalerweise auch, hast du halt Werbebudget, was du dann bei Facebook, Google, Instagram ausgibst. Und das landet nicht bei uns, sondern es landet dann bei Facebook, Instagram, Google sozusagen. Und wir machen aber als Teil des Deals, machen wir sozusagen kostenlos die Kampagnen, die Steuerung etc. Und da hatte ich überrascht, dass wir da doch einiges mittlerweile bewegen. Also das ist ja keine kleine Kiste mehr hier. Ja, stimmt.
Nee, absolut. Es ist überhaupt keine kleine Kiste. Aber auch in Hamburg zum Beispiel haben wir ein relativ hohes Budget, würde ich sagen. Und das ist für ein Fahrradgeschäft. Also ich spreche jetzt mal von vor 3 Monaten, wo ich Fitbikes noch nie so wirklich kannte. Da hätte ich nie gedacht, dass ein Fahrradgeschäft so viel Geld für Performance-Marketing ausgibt. Aber es rentiert sich einfach.
Ja, genau.
Das
muss ja ins Verhältnis setzen.
Man sieht ja die Zahlen und du siehst, wir können es ja alles sehr, sehr gut tracken und wir sehen, wie viele Leute, wie viel Store-Visits haben wir in dem Geschäft. Und das ist alles auf dieses Performance-Marketing-Budget zurückzuweisen. Und das rentiert sich schon kurzfristig sogar.
Also Hamburg muss man ja sagen, Hamburg macht Tom. Tom hat angefangen, glaube ich, war 20. Mittlerweile ein bisschen älter geworden, aber 23.
Das ist auch nicht, wie alt er ist.
Und wir haben einen komplett neuen Laden in Hamburg gegründet. Und jetzt muss man dazu sagen, dieser Laden ist wirklich auch versteckt. Der ist zwar nah an der Hauptstraße, aber trotzdem versteckt. Also da kommst du nicht einfach mal so dran vorbei. Und der Laden macht jetzt mittlerweile im dritten Jahr, ist ja deutlich über 1 Million Euro Umsatz. Und das ist komplett bei Null gestartet. Also dieser Laden hat vorher keine History, keine Vergangenheit, kein Geist gehabt. Der Tom kommt eigentlich ursprünglich aus Münster und hat diesen Laden dort gegründet. Und dort haben wir wirklich haben wir einfach komplett bei Null gestartet und dieser Laden fliegt einfach, könnte man sagen. Ja. Das musste auch ein bisschen eine Entwicklung von Tom mit sich ziehen, muss man auch sagen. Also der hat sich auch wahnsinnig entwickelt in den letzten 3 Jahren. Also wenn er das jetzt hier sieht oder hört, Daumen hoch, das hat sich also brutal verändert im positiven Sinne. Aber du kannst auch dort sehen, dass auf der zwar ein hohes Budget, aber auch ein hoher Umsatz. Also sozusagen der Return of Invest, der funktioniert ja auch dort. Das heißt, das ist ja sozusagen der Marketing-Jargon, du steckst irgendwie 1 Euro Marketing rein und wie viel Geld bekommst du an Umsatz sozusagen dann wieder zurück? Und so kannst du es auch rechnen. Und wenn sich skalieren lässt, also wenn du dann 2 Euro reinsteckst und bekommst dieselbe Anzahl an Umsatz wieder zurück, dann ist das Ganze funktionsfähig, könnte man sagen.
Absolut. Und es ist ja auch gerade im Performance-Marketing, es ist ziemlich gut skalierbar, würde ich sagen. Und du hast es eben gesagt, es ist ein Invest. Ja, also je mehr du reingibst, desto mehr kriegst du auch raus. Ganz vereinfacht gesagt. Und klar, das nimmt in gewissen Teilen irgendwie auch ein kleines Risiko mit sich, wenn man sich nicht auskennt. Aber dafür, und da bin ich wieder beim Marketing-Team, ist einfach die Expertise sehr, sehr groß, die wir hier im Headquarter haben, dass wir einfach den höchstmöglichen Return on Advertising Spend rausholen können.
Ja. Und da muss man auch so sagen, es ist nicht mehr so einfach wie früher. Vor früher, glaube ich, konntest du einfach relativ schnell so eine Facebook-Kampagne zusammenklicken und das gab nicht so viel Konkurrenz. Mittlerweile musst du ja wirklich, es ist ja ein Bietermarkt sozusagen, der bei Facebook läuft, du musst ja konkurrieren und am Ende des Tages zählt ja, wie viel Aufwand kann ich selber betreiben und mit welcher Genauigkeit bleibe ich dran in dem Ganzen. Das ist aber ein Riesenunterschied, ob ich das irgendwie versuche als Inhaber, Inhaberin parallel nebenher irgendwie am Wochenende zu machen oder ob du ein Team von 5 Leuten hast, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sozusagen Werbekampagnen auszusteuern, neue Creative zu machen und so fort. Das finde ich schon richtig genial.
Absolut. Und es ist ja auch nicht damit gemacht, dass du die Kampagne aufgesetzt hast und dann läuft sie, sondern du musst sie auch verfolgen. Du musst sie weiterhin optimieren. So ein Stillstand ist im Endeffekt im Marketing, da wirst du überholt von den ganzen anderen Mitbietern, gerade im Performance-Marketing, weil es vermeintlich einfach ist und jeder so eine Kampagne erstellen kann. Das heißt, du musst immer weiterhin A/B-Tests machen, immer weiter optimieren und um dann eben den höchsten Ertrag daraus zu holen.
Aber kann man nicht einfach so eine Performance-Marketing-Agentur halt engagieren und dann läuft es auch so?
So wird es wahrscheinlich nicht laufen.
Warum nicht?
Du kannst eine Marketing-Agentur sicherlich engagieren, aber hier vereinen wir ja Fahrradexpertise und Marketing-Expertise. Und das beides in Kombination ist einfach, das findest du ja sonst nicht.
Und die Kosten, sozusagen, die du für eine Marketingagentur bezahlst, die zahlst du auch so nicht. Also es gibt immer ein paar Kollegen, die sagen, ja, ist ja Wahnsinn, was man mit Feedbacks bezahlt. Im Verhältnis ist auch super, super gering. Weil dir auch da wieder ein Gruppeneffekt rumturnt. Die 5 Leute, die jetzt sozusagen diese Kampagnen steuern, zahlt ja jetzt nicht Einladende, sondern zahlen ja 30 Standorte. Und damit hast du halt einen maximalen Gruppeneffekt, der dabei rumkommt. Das ist das, was ich da so begeistert finde. Weil früher hatte ich das Problem, dass ich eigentlich hätte jemanden einstellen müssen und mir den nicht leisten konnte. Und jetzt als Laden bist du angeschlossen, die Läden zahlen Umsatzprovision, machen sie jetzt weniger Umsatz, zahlen sie auch weniger sozusagen für dieselbe Leistung, die sie einkaufen, so blöd das klingt. Das Risiko ist super überschaubar.
Ja, absolut.
Gut. Das war ein sehr interessantes Format hier, die du hier völlig ungeplant, oder geplant eigentlich schon, aber völlig ohne zu wissen reingetraut hast, zu sagen. Also vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und für deine offenen Worte. Für all diejenigen, die jetzt zuschauen, zugehört haben, wenn du das bei YouTube, bei Instagram oder wo auch immer, wo du kommentieren sehen kannst, dann gerne alle Fragen dort reinstellen. Weil wir haben jetzt vielleicht hier auch ein paar Fragezeichen hinterlassen. Aber vielleicht machen wir es aber nochmal oder machen wir mit anderem Kontext, dann gerne sozusagen entsprechend kommentieren. Wir werden das vielleicht versuchen, auf verschiedenen Kanälen mal auszustrahlen und dann würde uns halt super freuen, wenn ihr uns einfach einen Daumen hoch da lasst, kommentiert, liked, abonniert, wie auch immer, Damit sehen wir noch ein bisschen Feedback, wie es so angekommen ist. Wie war so das Feeling für dich jetzt, nachdem du jetzt hier ohne Vorbereitung einfach mit mir eine Dreiviertelstunde Zeit verbringen musstest?
Ja, es hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
Echt?
Ich kannte das ja überhaupt nicht. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Es gab kein Briefing oder sonst was. Aber nicht. So war es ja auch geplant eigentlich.
Genau.
Also es war geplant, nicht geplant. Aber das macht schon Spaß.
Schon,
und
oder?
Es ist, wir haben es eben mal kurz in einem Zwischensatz gesagt, es ist wie so ein Feedback-Gespräch, aber in beide Seiten irgendwie.
Ja,
Das ist schon ganz cool, das ist ein cooles Format.
Ich glaube, wir sollten jeden, der neu Mitarbeiter nach einem Monat oder so, spätestens zu einem Podcast einladen und gucken, was man da an Dingen rauskommt. Vielleicht müssen wir auch vorher ein paar Fragen noch stellen an die Community, dann können wir dich ein bisschen mehr roasten. Super cool.
Yes, auf jeden Fall.
Vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke dir.
Und wie gesagt, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen gerne abonnieren, like, kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Podcast. Bis nächstes Mal. Ciao.
Yes. Ciao, ciao.